Wir haben relativ häufig einfach Patienten, bei denen wir und nur wir helfen können. Und es ist tatsächlich für mich einfach enorm motivierend, Patienten ihre möglichst optimale und möglichst lange Lebensspanne zu geben. Ich finde, und da kann man sicherlich drüber streiten, aber ich finde, ein Mensch sollte nicht an einer Infektionskrankheit sterben müssen. Das ist einfach für mich ein behebbares Problem in den allermeisten Fällen. Und eingeschränkte Lebensqualität oder sogar Tod durch einen Infekt ist für mich einfach ein nicht zu akzeptierender Umstand.
Hörgang Med Uni Wien. Der Podcast von Springer Medizin gemeinsam mit der Med Uni Wien.
Durch die Behandlung mit Bakteriophagen kam es zu einer beeindruckenden Besserung der Beschwerden des Patienten. Für ihn ein komplett neues Lebensgefühl. Mit diesen Worten beschreibt mein heutiger Gast eine Therapie, einen medizinischen Ausnahmemoment, der für einige Patientinnen und Patienten neue Hoffnung bedeutet. Willkommen zu einer neuen Folge von Hörgang Med Uni Wien. Wir sprechen über eine Behandlung, die vor rund oder etwas mehr als 100 Jahren erfunden wurde, fast vergessen war und nun ein Comeback in Wien erlebt. Die Phagentherapie Viren gegen Bakterien. Zu Gast ist Privatdozent Dr. Matthias Vossen, Facharzt für Innere Medizin mit Additivfach Infektiologie und Tropenmedizin an der MedUni Wien und am AKH Wien. Guten Morgen.
Guten Morgen.
2019 starben allein in Österreich mehr als 3000 Menschen im Zusammenhang mit bakteriellen Antibiotikaresistenzen. Diese Resistenzen gelten oder sind eine der größten medizinischen Herausforderungen unserer Zeit. Gleichzeitig rücken Therapieansätze in den Fokus, die jahrzehntelang kaum beachtet wurden. Viren, die Bakterien befallen, sollen einen wichtigen Beitrag leisten, um dieses gravierende Gesundheitsproblem zu lösen. Dr. Vossen, was genau sind Bakteriophagen? Wo sind sie zu finden und worin unterscheiden sie sich grundsätzlich von Antibiotika?
Bakteriophagen sind Viren, die sich ein Bakterium in der Regel sehr spezifisch ausgesucht haben, um darin zu leben, sich damit zu vermehren. Und einige von diesen Viren zerstören bei ihrer Reproduktion das Bakterium. Das ist im Prinzip natürlich ein ganz anderer Ansatz als Antibiotika. Antibiotika greifen ganz oft sehr spezifische Punkte im Zyklus der Zelle an, des Bakteriums an, oft Enzyme, die für die Energiegewinnung notwendig sind, Enzyme, die für die Vermehrung der bakteriellen Erbinformationen notwendig sind oder auch stören die korrekte Zusammensetzung der bakteriellen Wand. Das heißt, das sind immer einzelne Punkte, wo angesetzt wird. Und da kann natürlich ein Bakterium in Anführungsstrichen relativ einfach eine Resistenz entwickeln, zum Beispiel, indem es sich gar nicht mehr abhängig macht von dem angegriffenen Eiweiß oder Alternativwege findet und nicht zuletzt auch Wege findet, um eindringende Antibiotika sofort rauszupumpen. Das ist ganz besonders. Der Unterschied bei Phagen ist, dass die in die Zelle eindringen und das im Prinzip schon sehr, sehr lange ja geübt haben. Ja, Antibiotika sind auch Stoffe, die schon lange Zeit von diversen Bakterien oder Pilzen erprobt wurden und sind ja auch letztlich nichts anderes als ein Weg für Bakterien, sich die biologische Nische freizuhalten von Konkurrenz. Und die Phagen haben halt einen anderen Weg gefunden, die nutzen die Bakterien für sich. Und teilweise ist das auch für die Bakterien sogar zielführend, von einem Phagen befallen zu werden. Und dadurch, dass es da so eine kontinuierliche Koevolution gegeben hat und weiterhin gibt, können zwar Bakterien resistent werden und wir sehen das auch, aber es gibt natürlich schon noch die Möglichkeit für den Phagen, sich zu adaptieren und dann erst recht wieder das Bakterium anzugreifen. Und der nutzt nicht nur einen Angriffspunkt letztlich, sondern der bringt seine DNA da hinein. Natürlich kann das Bakterium irgendwie den Andockpunkt für diesen Phagen modifizieren, aber oftmals ist es jetzt nicht nur eine Stelle, wo der Phage andockt.
Und warum erleben Phagen gerade jetzt eine Renaissance in der Infektiologie?
Wir haben immer wieder in der Infektiologie Momente, wo wir aufgrund von Resistenzen mit den zu diesem Zeitpunkt vorhandenen Antibiotika nicht mehr jede Infektionskrankheit behandeln können. Und das war jetzt halt, ich habe das Gefühl, es wird immer enger, diese Abstände. Ja, also wir hatten zuletzt, ich sag mal so 2015 herum oder so, um diesen Bereich herum, das Problem, dass wir Resistenzen hatten, die wir nicht mehr gut behandeln konnten, wo wir wilde Kombinationstherapien einsetzen mussten. Dann kamen die neuen Beta-Lactame mit Beta-Lactamase-Inhibitoren, also moderne Cephalosporine mit modernen Beta-Lactamase-Inhibitoren oder auch Carbapeneme mit modernen Inhibitoren, die dann das Problem wieder etwas entschärft haben. Dann ging es uns wieder ein paar Jahre gut. Und jetzt erwartungsgemäß, muss man fast sagen, entstehen da halt natürlich auch Resistenzen. Jedes Antibiotikum, das man einsetzt, führt früher oder später zu Resistenzen. Und ich fand das jetzt relativ schnell. Also für mein Dafürhalten sind wir jetzt sehr, sehr schnell wieder bei einem Punkt angelangt, wo wir bei manchen Patienten einfach keine Therapieoptionen haben. Ja. Und dann wird es natürlich interessant, alternative Modelle zu finden. Und die Phagen sind kein Ersatz für ein Antibiotikum, muss man auch sagen, sondern sie ergänzen halt Antibiotika.
Und der Druck steigt auf die Ärzte, da sozusagen immer etwas parat zu haben, etwas bei der Hand zu haben. Für welche Patientengruppen ist die Phagentherapie überhaupt interessant oder relevant?
Phagentherapie ist etwas sehr, sehr Aufwendiges. Das heißt, man kann es eigentlich zumindest derzeit noch nicht für akute Infektionen einsetzen. Das heißt, es ist eigentlich nur interessant für chronische Infektionen. Es muss eine Infektion mit einem oder vielleicht auch mal zwei Bakterien sein, die aber nicht nur schon lange besteht, sondern trotzdem auch noch weiterhin gewisse Angriffspunkte für Antibiotika bietet, weil die Phagen alleine eben nicht funktionieren. Man braucht immer eine begleitende Antibiotikatherapie. Das ist auch etwas, was lange Zeit falsch gemacht wurde. Wurde immer darauf gesetzt, dass man nur Phagen gibt, kein begleitendes Antibiotikum. Das funktioniert dann halt nicht. Ja. Und das heißt, das selektiert schon das Patientengut sehr, sehr weit runter. Zusätzlich haben wir bei weitem nicht für jedes Bakterium einen Phagen verfügbar, sodass wir ganz, ganz vielen Menschen schon direkt zu Beginn bei ihrer Anfrage sagen müssen, ja, es tut uns leid, aber wir können derweil nichts für sie tun. Das hat sich also auch mit Phagentherapie nicht geändert. Und dieser Selektionsprozess ist sehr, sehr rigoros. Es ist eine nicht zugelassene Therapie. Das heißt, letztlich die Verantwortung tragen wir, wenn etwas schiefgehen sollte. Dementsprechend muss man natürlich auch da schauen, dass die Zusammenarbeit mit dem Patienten gut läuft.
Durchaus ein komplexer Vorgang. Was macht diese Therapie medizinisch trotzdem so attraktiv? Sie haben es jetzt eh schon angerissen, einfach der Druck, der Selektionsdruck, der große da, die Koevolution zwischen Bakterien und Antibiotika und auch Phagen. Ja, ich nehme an.
Das ist ein Punkt. Und ein zweiter Punkt ist auch, dass man gerade bei chronischen Infektionen die Hoffnung hat, dass man mit Phagen besser etablierte bakterielle Kolonien, sogenannte Biofilme, behandeln kann. Biofilme waren lange Zeit überhaupt kein Thema. Dann hat man herausgefunden, dass sich halt Bakterien gerade auf Fremdkörpern sehr gerne in Communities organisieren, die für Antibiotika sehr, sehr schlecht angreifbar sind. Ja. Und inzwischen gibt es halt auch immer mehr Wissen darüber, dass Biofilme auch bei, in Anführungsstrichen, normalen Infektionen im Gewebe eine große Rolle spielen. Und je länger so ein Infekt besteht, desto ausgereifter ist ein Biofilm. Jetzt gibt es Antibiotika, die haben diesen Nimbus des Biofilmbrechenden. heißen auch dann entsprechend so oder werden so gehandelt sozusagen als Biofilmbrecher. Aber einen echten Biofilmbrecher gibt es bei den Antibiotika nicht. Ja, das sind, wir können sich etablierende Biofilme inhibieren, aber einen ausgereiften Biofilm abzubauen mit einem Antibiotikum ist, gelinde gesagt, sehr, sehr schwierig zumindest. Ja, und insofern ist natürlich gerade bei Patienten, die chronische Infekte haben, wo schon sehr viele Therapieversuche gelaufen sind, wo es in Anführungsstrichen nicht weitergeht, sehr reizvoll, eine zusätzliche Option zu wählen. Auch heute, wir machen oft Kombinationstherapien mit verschiedenen Antibiotika und letztlich ist es halt auch eine Art einer Kombinationstherapie, jetzt mit einem Phagen dazu zu gehen. Und dadurch, dass man einen komplett anderen Angriffsmechanismus hat und die Phagen die bakteriellen Zellen ja auch umprogrammieren können, auch schlafende Bakterien quasi befallen können, hat man da bessere Chancen, einen Biofilm anzugreifen. Andererseits sind Phagen sehr viel größer als Antibiotika, sodass man natürlich nicht rein penetriert in den tiefliegenden Biofilm. Das heißt, es ist trotzdem keine Gematwiesen. Ja.
Kein Wundermittel.
Kein Wundermittel, bei weitem nicht. Ja. Und das ist halt auch oft ein Problem bei Patientenanfragen. Ja. Also es wird, Phagentherapie kursiert ja schon sehr, sehr lange in den Köpfen, wird seit der initialen Entdeckung im Ostblock, vor allem Georgien, kontinuierlich eingesetzt. Die haben sehr wenig in der westlichen Literatur publiziert, aber in alten Sowjetjournalen und so wurde das schon publiziert. Das war nur den westlichen Forschern nie zugänglich. Und die haben so ein bisschen den Nimbus, dass man alles behandeln kann. Sie setzen Cocktails ein, müssen dem eigenen Vernehmen nach den Keim auch nicht unbedingt kennen, den sie angreifen. Bei unserem Therapieansatz ist es so, dass wir wirklich ganz gezielt auf diesen einen Keim gehen müssen. Und deswegen müssen wir den Keim halt auch in der Hand haben. Wir müssen dessen habhaft werden. Und das ist aber, die Anfragen, die kommen, erfüllen diese Kriterien ganz oft einfach nicht.
Entscheidend für jede Theorie natürlich, jeden neuen Ansatz ist, ob er sich im klinischen Alltag bewährt. An der MedUni Wien wurde jetzt die Phagentherapie erstmals außerhalb einer Studie erfolgreich angewandt. Sie waren da maßgeblich beteiligt. Können Sie den konkreten Fall dieses lungentransplantierten Patienten beschreiben?
Das ist ein junger Patient, der aufgrund einer zystischen Fibrose lungentransplantiert werden musste. Eine zunehmende Atemverschlechterung hatte durch Pseudomonas aeruginosa. Dieser Keim bildet halt wahnsinnig gerne Biofilme und hat halt auch bei diesem Patienten in der Lunge einen Bakterienrasen ausgebildet, der ihm das Atmen schwer gehabt hat. Dieser Keim produziert gerne einen ganz zähflüssigen Schleim, der auch ganz schwer abzuhusten ist. Und das ist nicht unbedingt ungewöhnlich, gerade bei Patienten mit zystischer Fibrose, die auch nach Transplantation. Deswegen haben die sehr oft dann Antibiotika, die sie inhalieren. Aber bei diesem Patienten konnte man dem Pseudomonas damit nicht mehr ausreichend beikommen. Und dann haben wir ihm eine Kombination gegeben aus einem inhalativen Antibiotikum plus einem Phag oder einem Phagencocktail, muss man fast sagen. Es waren drei verschiedene Phagen, die er da eingeatmet hat. Das war auch für uns insofern ein guter Erstpatient, ein guter Einstiegspunkt, weil es halt eine topische Therapie war. Zuvor auch immer wieder Phagentherapien vorbereitet bei Patienten, aber sie sind nie zur Anwendung gekommen, auch weil der Vorbereitungsprozess so lang war, auch weil es dann oft systemische Indikationen waren, wo man es über die Blutstrombahn hätte geben müssen. Und das ist natürlich etwas, wo man noch ein bisschen vorsichtiger ist. Erstens, zweitens kommt es auch, wenn man systemisch über die Blutstrombahn gibt, schneller zur Resistenzausbildung, nicht unbedingt des behandelten Keims, sondern des Gesamtorganismus. Denn wenn es einmal im Blut ist, wird es schon auch als Fremdeiweiß vom Körper erkannt und es werden Antikörper gegen die Phagen gebildet. Das heißt, der Körper entwickelt neutralisierende Antikörper gegen das, was ihm eigentlich helfen soll. Das ist halt bei der topischen Anwendung, also bei der Anwendung in der Lunge oder in einem Operationsareal, viel weniger der Fall. Deswegen war das eigentlich ein sehr guter Einstiegspunkt. Und der zweite Vorteil war, dass das ein ganz junger, sehr zuverlässiger Patient war, der das dann auch sehr konsequent durchgezogen hat, was für ihn ein Riesenaufwand im täglichen Leben war. Der hat also eigentlich den ganzen Tag durchinhaliert. Ja, der ist viermal täglich zwei Inhalationen. Der ist voll arbeitstätig. Wir wollten aber nicht, dass er im Sozialraum oder irgendwo inhaliert, wo andere Menschen, wo seine Mitarbeitenden in Kontakt mit dem Fahr kommen. Das heißt, er hat sich dann oft ins Auto zurückgezogen und solche Dinge. Und es war für ihn noch gar nicht so einfach, das ins tägliche Leben unterzubringen. Das dauert ja lange. Der hat 3 Monate da herum inhaliert. Ja.
Wie aufwendig war es, hier den passenden Phagen für diesen konkreten Keim bei diesem Patienten zu finden?
Ja, man muss sagen, wir haben eigentlich noch nicht die Möglichkeit, Phagen für den Patientengebrauch bei uns zu selektionieren, aufzureinigen und dem Patienten zur Verfügung zu stellen. Das heißt, für uns ist dieser Prozess relativ einfach. Wir brauchen quasi nur sozusagen das Isolat. Und wir sprechen uns dann mit den Kollegen in Brüssel ab. Wir stellen denen die Isolate zur Verfügung und sehr, sehr viele zusätzliche Informationen. Und dann selektionieren die einen passenden Phagen beziehungsweise mehrere passende Phagen. Man muss aber auch sagen, also es war jetzt da nicht, auch für die Brüsseler Kollegen nicht super aufwendig. Die haben das quasi den Phagen aus ihrer Phagenbank rausnehmen können. Oftmals macht man dann noch Trainingsruns und dann passt den Phagen an. Wenn ich mich recht erinnere, war das in dem Fall nicht einmal notwendig. Ja, also das war in Wahrheit für die Brüsseler relativ straightforward. Für uns war es neu.
Also die Kooperation mit der Phagenbank in Brüssel, das ist, ich nehme an einer Universität angesiedelt.
Gar nicht so sehr, ja. Nein, es ist tatsächlich, das ist das Militärspital in Brüssel. Hat also nichts mit der Universität zu tun. Es gibt aber nicht sehr viele, die Phagen zur Verfügung stellen, die so viel Erfahrung haben. Es gibt einige Kooperationen, auch in Europa. Es kommen immer mehr Firmen, die das auch durchführen. Aber als wir angefangen haben, das ist ja auch schon etliche Jahre her, waren die Brüsseler so die einzigen, mit denen man wirklich gut zusammenarbeiten konnte.
Ein einzelner Erfolg, ist, über den berichtet wird, ist noch kein Durchbruch, kein medizinischer. Er eröffnet aber neue Perspektiven. Herr Dr. Vossen, wo stehen wir aktuell in Österreich in Bezug auf die Phagentherapie? Also ganz allgemein.
Ja, es ist noch ein ganz, ganz weiter Weg. Wie gesagt, wir haben immer noch keine eigene Phagenbank. Wir sind phagenforschend unterwegs, aber die regulatorischen Voraussetzungen sind massiv. Es ist überhaupt nicht so, dass die Behörde uns im Weg stehen würde. Im Gegenteil, die wären sehr unterstützend. Aber das Regulatorium ist das Regulatorium. Und das bedeutet letztlich, dass wir Arzneimittel, und darunter fällt es eben im letzten Sinne, nach Good Manufacturing Practice herstellen müssen. Und dafür braucht man eigene Produktionsflächen. Und diesen Prozess so zu etablieren und umzusetzen, dass das auch wirklich funktioniert, ist extrem aufwendig. Und wir haben Kollegen, die jetzt auf der Blutbank die CAR-T-Cell-Therapien selber herstellen, wobei man sagen muss, das ist ein geschlossenes System. Für Phagen gibt es so etwas nicht. Das heißt, da muss man seinen eigenen Produktionsweg aufbauen, Schnittstellen hier und dort. Und das ist noch einmal aufwendiger. Und selbst für die sehr routinierten Kollegen von der Blutbank war das diese GMP-Zertifizierung ein enormer, auch administrativer Aufwand.
Das heißt, die Zulassungsfrage, die regulatorische Hürde ist die größte für die Phagentherapie.
Letztlich schon, ja. Also wir können natürlich Phagentherapie als individuellen Heilversuch einsetzen. Da haben wir in Österreich wirklich großes Glück, dass wir dieses Tool des individuellen Heilversuches haben. Aber wenn man das in klinischen Studien untersuchen möchte, wenn man es Richtung tatsächlich Zulassung bringen möchte, ist das ein ganz anderer Aufwand und eine ganz andere Geschichte. Da sind wir meilenweit entfernt.
Auf welchen Gebieten wird am intensivsten geforscht? Ich denke etwa Neurodermitis, vielleicht chronische Wunden könnte auch ein Thema sein.
Neurodermitis wurde von den Dermatologen intensiv beforscht, in der Hoffnung, dass man auch Phagen identifizieren kann, die dort helfen, die vielleicht sowieso bei Patienten vorhanden sind, die keine Neurodermitis haben, aber nicht bei Patienten vorhanden sind, die Neurodermitis haben oder umgekehrt. Phagen können ja, wenn sie nicht lytisch sind, auch Virulenzfaktoren übertragen, können Resistenzfaktoren übertragen, können ja auch gegen uns arbeiten. Das macht das Ganze übrigens auch noch komplizierter, nebenbei gesagt. Und soweit ich weiß, ist man dabei jetzt schon wieder zwei Schritte zurück in die Grundlagenforschung gegangen und hat jetzt eigentlich nicht diesen ursprünglichen Ansatz weiter verfolgen können, dass man da wirklich in Richtung klinischer Nutzbarkeit gehen kann. Und das ist halt auch sehr, sehr typisch. Es ist extrem komplex. Wir sind jetzt zusammen mit den Kollegen von der Dermatologie eher wieder Richtung Grundlagenforschung. Wir haben ein Projekt, wo wir den Einfluss von Phagen auf gram-positive Infektionen uns anschauen und das über alle Ebenen hinweg, von der molekularbiologischen Ebene bis hin zur klinischen Ebene, haben wir mehrere Einzelprojekte, die halt unter einem großen Schirm laufen. Aber da ist man ganz, ganz weit entfernt von einer klinisch-therapeutischen Anwendung.
Glauben Sie dennoch, dass Phagen in Zukunft Antibiotika ergänzen oder vielleicht auch ersetzen können?
Ich glaube schon. Es wird allerdings noch lange dauern. Also es ist ein bisschen ist es mit den Phagen wie mit der Energie aus Fusionsreaktoren. Ja, in den nächsten 10 Jahren werden wir es schaffen und das hören wir seit den 50er Jahren. Und ein bisschen ist es für uns mit den Phagen auch so. Ich interessiere mich schon sehr lange dafür. Es gibt Kollegen, die sich noch viel länger interessieren, die noch viel intensiver sich damit beschäftigt haben. Es bleibt ganz oft in der theoretischen Gedankenwelt stecken. Das wirklich dann auf die Straße zu bringen, ist immer noch ein weiter Weg, vor allem, weil wir ja überzeugt sind, dass nur eine personalisierte Phagentherapie erfolgversprechend ist. Das macht aber alle Ansätze mit Phagenbibliotheken schon sehr, sehr schwierig. Ja, es wäre viel einfacher, wenn man einen Phagencocktail haben könnte. Den produziert man nach GMP immer gleich und verkauft ihn quasi wie ein Antibiotikum. Und die Apotheken haben das im Schrank stehen. Und wenn ein Patient erkrankt, dann kriegt er das und wie ein Antibiotikum. Das funktioniert aber unseres Erachtens bei Phagen nicht. Phagen müssen wirklich sehr gezielt auf den Erreger ausgewählt werden, den der Patient hat. Und man muss auch wirklich schauen, ob dieser Phage diesen Klon des Bakteriums, das der Patient hat, effektiv angreift. Also wir machen da auch, wir beziehungsweise auch die Brüsseler machen da sogenannte Time-Kill-Curves, wo wir uns wirklich anschauen, funktioniert das? Weil es ist eben nicht so, dass man sagt, dieser Phage tötet dieses Bakterium aus.
Vielleicht ein bisschen off-topic, aber wie kommuniziert man das den Patienten?
Bei der Phagentherapie gar nicht. Also wir sind da ganz offen von Anfang an. Wir sagen dem Patienten, wir müssen schauen, ob es einen Phagen gibt, der für ihre Erkrankung funktioniert. Und tatsächlich bräuchten wir nicht nur einen, sondern wir brauchen 2 oder 3. Wir brauchen ein Antibiotikum, das sich gut mit diesen Phagen versteht. Das ist dann nämlich der nächste Schritt. Man braucht also ein Antibiotikum, das den Keim angreift, auf das er noch empfindlich ist, und das dann auch zusammen mit den wirksamen und ausgewählten Phagen gut zusammenspielt. Also da wird dann ja auch noch einmal eine Testung gemacht, ob die sich vertragen und ob man damit dann auch wirklich einen synergistischen Effekt hat, also einen zusammenarbeitenden Effekt. Und das ist sehr, das muss man einfach mit dem Patienten jeden Schritt des Weges gehen. Und von Anfang an ist klar, dass es immer nur ein individueller Heilversuch ist und dass das natürlich auch überhaupt nicht funktionieren kann unter Umständen.
Wir sind zu Gast bei Dr. Matthias Vossen auf der Med-Uni Wien. Hinter jeder medizinischen Innovation stehen Menschen, die sich mit Ausdauer und Neugier ihrem Fach verschrieben haben. Was hat Sie persönlich zur Infektiologie geführt?
Ja, das war eigentlich relativ klassisch. Also einerseits ist mein Vater ein Truppenmediziner gewesen, hat Entwicklungshilfe gemacht. Das hat mich natürlich sicherlich auch schon geprägt in einer gewissen Weise. Und dann gab es einfach einen Professor, der Harald Nödel, der während des Studiums beeindruckende Vorlesungen gehalten hat und mich zur Truppenmedizin gebracht hat. Ich habe dann beim Professor Nödel eine ganze Weile als studentischer Mitarbeiter gearbeitet. Und da war es dann eigentlich auch schon um mich geschehen. Ich habe nur für mich dann die Entscheidung getroffen, dass ich näher am Patienten arbeiten möchte, nicht exklusiv forschend arbeiten möchte und mich ein bisschen breiter aufstellen möchte als nur Tropenmedizin. Und so bin ich dann eigentlich hier auf die Klinik zum Professor Graninger gekommen und habe eben die Ausbildung zum Internisten und zum Infektiologen und Tropenmediziner dann gemacht.
Und was motiviert Sie im klinischen Alltag am meisten?
Es ist sehr herausfordernd, komplexe Infektionskrankheiten zu diagnostizieren und auch zu behandeln. Wir haben relativ häufig einfach Patienten, bei denen wir und nur wir helfen können. Und es ist tatsächlich für mich einfach enorm motivierend, Patienten ihre möglichst optimale und möglichst lange Lebensspanne zu geben. Ich finde, und da kann man sicherlich drüber streiten, aber ich finde, ein Mensch sollte nicht an einer Infektionskrankheit sterben müssen. Das ist einfach für mich ein behebbares Problem in den allermeisten Fällen. Und eingeschränkte Lebensqualität oder sogar Tod durch einen Infekt ist für mich einfach ein nicht zu akzeptierender Umstand.
Und was die Phagentherapie schon zeigt, ist, dass nützlicher Fortschritt, medizinischer Fortschritt nicht immer etwas völlig Neues sein muss. Manchmal liegt die Zukunft auch in der Wiederentdeckung alter Ideen. Herr Dr. Vossen, vielen Dank für das Gespräch und Ihre Zeit.
Ich danke.
Und danke Ihnen fürs Zuhören bis zur nächsten Folge des Hörgang Med-Uni Wien.
Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, teilen Sie sie doch mit jemandem, der ebenfalls Interesse daran haben könnte. Oder hinterlassen Sie uns eine Bewertung. Wir schätzen Ihre Unterstützung sehr.
Das war der Hörgang Med-Uni Wien. Der Podcast von Springer Medizin, gemeinsam mit der Med-Uni Wien.